dann, wie Gott Menschen führt. Und jeden führt er anders. Jeder wird anders geführt, aber Gott geht weiter. Gott bleibt nicht stehen. Der eine sät, der andere behackt, der andere begießt, der andere fängt wieder auf. Und das haben wir auch in diesem Zeugnis gehört. Der eine hat es aufgefangen, der andere hat es aufgefangen, der dritte hat es aufgefangen. Immer wieder, wir werden aufgefangen. Gott fängt uns auf. Lob und Dank. Gottes Sache geht weiter. Wenn du willst, du kannst deine Bibel aufschlagen. Lukas Kapitel 13. Und ich möchte dich vorher noch ganz herzlich einladen für die nächsten Gottesdienste. Wann hast du das letzte Mal Gott gehört? Das letzte Mal. Wann war das letzte Mal? Wann hat der liebe Gott zu dir gesprochen? Im Traum, durch ein Wort, durch eine Bibelwort, durch eine Predigt, durch eine Prophetie, vielleicht auch durch ein Lied, vielleicht auch durch ein Zeugnis oder vielleicht so auf der Straße, du redest mit jemandem an der Imbiss-Ecke da, an der Bude und jemand spricht zu dir. Und du sagst, Mensch, das ist Gott gewesen. Der weiß sonst nicht. Woher weiß er das, was mein Problem ist? Aber dein Problem wurde da angesprochen. Also wann hat Gott das letzte Mal zu dir gesprochen? Am Sonntag wird das Thema sein, lebe ein entspanntes Leben. Du sollst dich entspannen. Die Menschen sind so verspannt, die denken, ich muss leisten, ich muss schuften, ich muss beten, ich muss arbeiten, ich muss predigen, ich muss Zeugnis geben, ich muss geben. Ach, und die wissen nicht, dass Gott erst arbeitet, wenn du Ruhe hast, wenn du zur Ruhe gekommen bist. Und Gott ruhte am siebten Tag. Fast ein ganzes, 1000 Jahre hat Gott geruht. Gott hat nichts getan. Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und am siebten Tag hat er geschlafen, geruht. Halleluja. Gott ist ein Gott der Ruhe. Und in der Bibel heißt es, dem Volke Gottes ist noch eine Ruhe vorhanden. Abends, am Sonntagabend um 19 Uhr haben wir unsere Bibelschule. Wenn du noch nicht deine Hausaufgaben gemacht hast, mach bitte. Und ein ganz wesentlicher Teil der Hausarbeit ist, lies den Galaterbrief. Das sind nur ein paar Kapitel, also das kannst du schnell durchlesen. Das machst du zwischen Mittagessen und Abendessen. Und dann hast du es durchgelesen und erstreicht das Wichtigste. Okay, Mittwoch, nächste Woche, so schnell vergeht die Zeit, Begleiterscheinung des Heiligen Geistes. Was sind die Begleiterscheinungen des Heiligen Geistes? Am nächsten Freitag, so Gott will und wir leben, lass dich nicht in Panik bringen. Menschen sind so schnell beweglich, so schnell lenken, lassen sich ablenken und so schreckhaft sind sie. Lass dich nicht in Panik bringen. Lukas Kapitel 13, Gottes Sache geht weiter. Das ist auch beim Heiland. Der Herr Jesus, er spricht über den Herodes oder der antwortet dem Herodes oder lässt so durch die Blume über dem Herodes sagen, ich treibe Dämonen aus. Ich habe keine Angst vom Herodes, hat er zum Ausdruck gebracht. Also der Herodes kann gar nichts mehr antun. Der wollte mich ja mal töten, als ich kleines Baby war. Der hat mich nicht gekriegt und der kriegt mich jetzt auch nicht. So, in diesem Rahmen sagt er, ich treibe Dämonen aus, heile Kranke, heute und morgen und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Also Jesus Gott hat auch nicht alles, oder Jesus hat auch nicht alles an einem Tag gemacht. Der hat zuerst Dämonen ausgetrieben, dann hat er Kranke geheilt und dann hat er sein Werk vollendet. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich noch weiter wandern und weiter wirken. Gott wirkt weiter. Jesus wirkt weiter. Der Heilige Geist wirkt weiter. Am dritten Tag ein Ausdruck, dass die Zeit sehr kurz ist und knapp ist. So 3 Tage, das kannst du zählen an einer Hand. Hat Jesus sein Werk vollendet. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Aber das ging alles schrittweise. Aber zuerst war die Kreuzigung. Und zuerst, ja, ganz am Anfang Dämonen austreiben. Das war einer seiner wesentlichen Dienste. Und dann, wenn die Dämonen vertrieben werden, und das Erste, was Gott macht, ist zuerst mal, dass er deinen Geist klärt, dass er diese negativen Gedanken verscheucht, dass er die Irrtümer aus deinem Leben entfernt oder die Irrlehren, haben wir auch gehört, hier diese Irrlehren über katholische Kirche und andere Dogmen, wo die Leute sich so festgefahren haben, ja, und dann irgendwie Christus und. Oder gibt es überall. Da brauchst du nicht in die katholische Kirche gehen, dann kannst du auch in die evangelische Kirche, da kannst du zu den Pfingstlern kommen, du wirst immer wieder finden, Christus und, oder Heiliger Geist und, Gottes Wort und. Wir haben immer was dazu. Gott will einfach pur sein. Und Gott will sagen, ich bin, der ich bin, du brauchst nicht mehr. Dann, nachdem die Dämonen vertrieben worden sind, dann werden die Kranke geheilt. Sobald dieses negative Denken aufhört, Angst und Panik und was noch ist, Verzweiflung und Rebellion, wenn das aufhört, wenn diese Dämonen weg sind, dann wird der Mensch gesund. Heilung beginnt, nachdem die Geister vertrieben worden sind. Und dann wird das Werk vollendet. Am dritten Tag wird es vollendet. 1829 schrieb Samuel Preiswerk ein schönes Lied, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, manche sagen, kann ich schlafen gehen. Nein, weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Das, was Gott irgendwo mal angefangen hat, Gottes Sache geht nicht unter. Das hat der Mann schon 1829 erfahren, ein Basler Missionar. Und dann heißt es weiter, allein das Weizenkorn, bevor es fruchtbar spross zum Licht empor, wird sterbend in der Erde schoß, vorher vom eigenen Wesen los. Also Gott geht immer weiter. Gott will von deinem eigenen Wesen dich befreien, durch Sterben los vom eigenen Wesen. Also Gottes Plan ist, dass du von deinem Wesen los wirst, frei wirst. Das war also ein evangelistischer Missionstext oder Lied. Also früher haben wir auch Missionslieder gesungen, also auf den Missionskonferenzen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Die Sache ist dein. Nicht unsere Sache. Die Sache der Gemeinde ist nicht meine Sache. Reich Gottes Arbeit ist nicht meine Angelegenheit. Es ist Gottes Sache. Können wir dazu Amen sagen? Die Arbeit, die du für den Herrn tust, ist nicht deine Sache, sondern Gottes Sache. Wenn wir das bewusst sind, haben wir schon sehr viel gelernt heute Abend. Und das muss uns immer wieder bewusst werden. Dann arbeitet sich leichter, dann betet sich leichter, dann predigt sich leichter, dann verarbeitest du Kritik und Widerstand und Schwierigkeiten ganz anders, wenn du weißt, es ist nicht meine Sache, es ist sein Bau, es ist seine Arbeit, sein Reich. Denn wir beten ja im Vater unser, dein ist das Reich, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Und dann wissen wir, Gott wird mit den Problemen fertig und er wird sie lösen auf seine Art. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Der Chor ist deine Sache. Die Gemeinde, das Gemeindezentrum, die Radioarbeit, die Internetarbeit oder welche Arbeit auch immer, das ist ja deine Sache. Und ich muss mir da nicht groß Kopf zerbrechen. Ich kann die Arbeit Gottes lässig machen. Also so entspannt. Dann verzweifle ich nicht gleich, wenn es nicht gleich so hinhaut aufs erste Mal. Und manchmal sind unsere Verlegenheiten Gottes Gelegenheiten. Bedenke das. So, wenn du weißt, also die Sache ist dein Herr Jesus Christus, dann läuft sich das alles ganz anders. Du weißt, ich muss nicht pushen, ich muss nicht kurbeln, ich muss nicht anspannen und mich anstrengen. Dann werden auch die Mittel da sein. Wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann sage ich, Herr, guck mal, das ist ja deine Sache, mach du das. Geh du ran. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18 sagt der Herr, auf diesen Felsen, also auf dieses Fundament, will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten, also du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, dieses Bekenntnis. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, meine Kirche nicht überwältigen. Der Teufel hat 2000 Jahre versucht, immer wieder die Kirche, die Gemeinde zu unterwandern, auszuhöhlen, kaputt zu machen. Er hat es noch nicht geschafft, bis heute nicht. Und jetzt kann er nicht mehr schaffen, so viel Panzer hat er gar nicht. Da geht es dann so ähnlich wie dem Gaddafi, da fliegen ihm die Fälle und schwimmen die Fälle davon. Da sitzt er irgendwo da im Bunker und wartet auf den Tag X, wo er dann abdanken muss. Also die Pforten der Hölle werden seine Kirche, seine Gemeinde nicht überwältigen. Die Gemeinde ist Gottes Sache. Geschwister, das ist mir so groß und das möchte ich euch rüberbringen. Die Gemeinde ist nicht meine Angelegenheit, es ist Gottes Angelegenheit. Es ist Gottes Angelegenheit und da können wir ganz getrost die ganze Last auch Gott übergeben. Manche Leute zerbrechen. Ach, ich kann bald nicht mehr, was ich alles tun muss. Weißt du, wenn es deine Sache ist, du wirst kapitulieren. Aber es ist seine Sache, bitteschön Herr, mach du das. Die Gemeinde wird auf dem Felsen Jesus gebaut, nicht auf dem Puckel von Johannes Matthäus oder deinen Rücken oder in deine Schulter. Nein, auf den Herrn. Die Lasten werden auf den Herrn gelegt. Die Sorgen werden auf den Herrn erlegt. Das macht er besser wie du und ich. So, Gott selbst baut seine Gemeinde. Jesus sagt, oder in der Bibel heißt es Apostelgeschichte, und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. So, ich muss mich in etwas versteigen. Ja, ich muss mich jetzt anstrengen, ich muss alles dran setzen, dass es genau auf i-Tüpfelchen alles passt. Auch das Unpässliche, Gott benutzt auch das Unpässliche manchmal. Ich muss nicht meinen ganzen Frieden, meine ganze Kraft, mein ganzes Geld, meine ganzen Mittel opfern, nur damit das Reich Gottes kommt. Nein, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Wenn ich weiß, die Gemeinde ist Jesu Sache, dann kann ich mich nach hinten lehnen und kann mal zugucken, was wird der Herr heute tun? Wie wird er jetzt vorgehen? Was wird er heute der Gemeinde bringen? Was wird er der Gemeinde sagen? So, die Gemeinde, die ganze Arbeit, die Gemeindearbeit, Reichsgottesarbeit, deine Lebensarbeit, dein ganzes Leben, Bruder, Schwester, ist Gottes Sache. Gott hat dich geschaffen. Und du bist eine Idee Gottes, eine Erfindung Gottes, eine Kreation Gottes. Ein Werk Gottes ist dein Leben. Das Reich Gottes steht auf ganz anderen Füßen als auf meine oder deine Füße. auf unsere Füße oder auf die Füße des Papstes oder irgendeines Bischofs oder Priesters. Nein, es steht auf Gottes Füße. Das Reich wird von Gott selber getragen. Das Reich Gottes hat ganz andere Fundamente als Zement und Beton oder Eisen, Stahl oder sonst was. Es ruht auf das vollbrachte Werk Jesu Christi. Es ist getan. Es ist vollbracht. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Wenn man das einmal weiß, weißt du, da wirst du schön demütig. Was kann ich noch viel tun hier? Dann bleibe ich ruhig. Reich Gottes wird vom Wort Gottes getragen. Es ist schon alles gesagt. Ich betone nur noch, ich ergänze noch, Logo steht schon fest, Rema kommt nachher noch. So, dann lebt die Gemeinde und die Christen leben auf ganz anderen Kosten. Sie leben auf den Kosten Gottes. Die Sache ist dein, Herr Jesus. Es ist dein Geld, dein Reichtum, deine Fülle. Wenn du das weißt, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, dann gehst du für das Reich Gottes nicht betteln. Also ich bettle nicht für das Reich Gottes, habe nicht nötig. Der soll betteln, der soll seine Engel losschicken, die betteln. Der soll die Menschenherzen bewegen, dass sie geben und dass sie beitragen, dass sie arbeiten. In der Bibel heißt es, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende in seine Ernte. Ich muss nur bitten, Herr, da ist noch so viel Arbeit zu tun, schick ein paar Arbeiter, schick ein paar Musiker, schick ein paar Prediger, schick ein paar Beter, schick ein paar Zuhörer. Schick ein paar Leute, die was tun. Wenn du, weißt du, bevor du siehst eine Not in der Gemeinde, und das ist immer so üblich, ja, dann machen wir gleich Mitgliederversammlung und Mitarbeiterversammlung und welche Versammlung auch immer oder irgendwelche Konferenz. Du siehst eine Not. Weißt du, wenn du eine Not siehst, ist es gleichzeitig eine Aufgabe für dich zu beten. Herr, schick, füll du diesen Platz. Vielleicht ist jemand gestorben, der eine Arbeit getan hat. Bitte Gott, dass er jetzt diesen Platz durch irgendjemand ausfüllt, der diese Arbeit sogar noch besser macht als der vorher da war. Oder die. Also wir sollten nicht nur einfach betroffen sein. Wie geht's jetzt weiter? Du solltest bitten, dass es mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe weitergeht. Gott führt die Menschen. Gott verschafft einen Fisch für Jona, der ihn wieder ans Ufer bringt. Gott ist es. Und wenn wir natürlich was machen und bestimmen, das geht nie gut und nie richtig aus. Also wir sollten immer ihm überlassen. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Dieses Lied ist so, das sollte wirklich uns in Blut übergehen, dass wir sagen, Herr, das ist deine Sache. Und wenn du glaubst, dass die Gemeinde Jesus Sache ist, dann hängt die Gemeinde nicht von deinem oder meinem oder unserem Einsatz, es hängt vom Einsatz Gottes. Was und wie viel kann Gott hier Raum bekommen? Was kann er schaffen? Dann haben wir weniger Schwierigkeiten, wenn wir Gott die Sache überlassen, Gott anheimstellen. Auch wenn Schwierigkeiten auftauchen, weißt du, normalerweise, wenn Schwierigkeiten auftauchen, bin ich konfrontiert, ach, wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Aber wenn du sagst, die Sache ist dein, Herr Jesus, dann gehst du auf die Sache zu und du löst mit 0,0. Ohne große Anstrengung. Da zerbrichst du auch nicht, verzweifelst auch nicht, verzagst auch nicht. Aber wenn du Gott nicht überlässt, dann musst du wursteln. Und viele wursteln, bis sie zerbrechen, erschüttert sind und dergleichen. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen, Matthäus 16, 18. Und wenn Jesus die Gemeinde bauen, die Pforten der Hölle können sie nicht überwältigen. So, wir bauen die Gemeinde Jesu. Denn in der Bibel heißt, wo der Herr nicht das Haus baut, arbeiten alle umsonst. Und der Herr muss der Bauleiter sein, der Herr muss der Finanzierer sein, der Herr muss der Architekt sein, der Herr muss dieser, der alles das Kommando auf der Baustelle hat. Und diese Welt ist eine große Baustelle, dein Leben, mein Leben ist eine große Baustelle. Und hier wird fest und fleißig gehämmert, gehobelt, gesägt, geschliffen, da fallen Späne und da fliegen Funken. Ohne Jesus geht die Gemeinde nicht weiter. In dem Augenblick, wo Jesus vor der Tür sitzt und auswandert, stagniert das Werk Gottes. Deshalb ist es so wichtig, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Die Sache, an der wir stehen. Wie gut, dass Jesus da ist. Und ich freue mich eigentlich über Jesus, dass er da ist und dass er uns bis heute nicht verlassen hat. Also ich erlebe wieder die Güte Gottes, verdient haben wir nicht. Womit haben wir das verdient? Wieso? Wir müssen uns gar nicht so wichtig nehmen. Soli Deo Gloria, dir allein gebührt die Ehre. Weißt du, viele Leute nehmen sich so wichtig, wenn ich nicht mehr komme, bricht alles zusammen. Ja, da ist er nicht mehr gekommen, aber die Sache ist noch besser geworden. Die wächst umso besser. Wenn ich nicht mehr komme, bricht alles zusammen. Wenn ich nicht mehr das mache. Weißt du, Gott braucht dich nicht, wenn du hochmütig und stolz bist und eingebildet bist. Der braucht mich nicht. Manchmal denke ich, Herr, weißt du, ich sollte mal wegbleiben. Was würdet ihr machen, wenn ich mal wegbleibe? Und ich sage euch, unter uns sind Prediger, Evangelisten, Apostel und Missionare. Also, ich kann ruhig ausfallen. Die schönsten Versammlungen habe ich in Russland erlebt, als der Strom ausgefallen ist, als der Lautsprecher nicht mehr ging, als es kein Licht mehr gab, als wir nur eine Kerze in der Hand hielten. Das waren tolle Gottesdienste. Weißt du, wenn wir ausfallen, fällt Gottes Geist ein. Als sie einmütig beieinander waren, als ihnen nichts mehr einfiel, fiel der Heilige Geist und sie wurden vom Feuer zerteilt. So, der dritte Vers in diesem Lied, die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, da ist hier ein anderer Mann, so ein paar Jahre danach, Martin Zaremba. Er war ein Reiseprediger, Schweizer, ein Reiseprediger. Und dieser Mann hat den dritten Vers geschrieben, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus, für die Konferenz, diese Basler Missionskonferenz. Aber bevor er predigte, er sagte, ich muss dieses Lied ergänzen, noch weiter was dazu sagen zu diesem Lied. Er ist durch viele Tiefen gegangen. Und Menschen, die durch Tiefen gegangen sind, die können Lieder schreiben. Die können Gedichte schreiben. Die können Predigten halten. Er ging durch viel Tiefe, viel Schmach, Verfolgung. In Thurgau kam er ins Gefängnis. In Hessen wurde er aus dem Land vertrieben. In Genf, einer Freimaurerstadt, damals schon, wurde er weiterverfolgt, weil er sagte, Jesus ist Gottes Sohn und behauptete fest, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sein Herz brannte für die Mission und da schrieb Zaremba, du starbst selbst als Weizenkorn, sankst ins Grab, in das Grab, beleb den, denn ob Lebensborn die Welt, die Gott dir gab. Also, send Boten aus in jedes Land, das Missionslied. Bald dein Name wird bekannt, dein Name voller Seligkeit. Auch wir stehen dir zum Dienst bereit im Kampf und Streit. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Die Sache ist dein. Gott bleibt nicht stehen. Und das ist mein Thema heute. Gottes Sache geht weiter. Wenn ich aufhöre, macht jemand anders weiter. Wir tragen die Fackel und der Heilige Geist gibt die Fackel jemand anders, der die Fackel dann weiterträgt. Und der rennt wieder, vielleicht schneller wie du und ich oder wir alle zusammen. Gott hat mir in der Gemeinde drüben, als wir dort waren, wir haben einen ganz tollen Taufgottesdienst gehabt. Da hat Ralf Schumann sich bekehrt und Andreas Wecker und wurden getauft. Aber ganz besonders, als Ralf getauft wurde und da sprach Gott durch eine Prophetie und die nach euch kommen, werden mein Werk besser tun, als ihr es getan habt. Natürlich bin ich neidisch und eifersüchtig und sag, Herr, warum nicht durch mich? Aber dann war es für mich so groß und dann sah ich den Ralf, der leitete dann eine Schlagesendung, Eurovision-Sendung und dann hat er Zeugnis gegeben und sagte, ich liebe drei Personen ganz besonders. Und dann sagte, oder ich liebe drei Sachen, zuerst mal seinen Sport als Goldmedaillengewinner, dann liebe ich meine Frau ist nicht die Erste und dann alle atmen auf und sagte, ich liebe Jesus an erster Stelle und das vor einem Millionenpublikum. In einer Eurovision-Sendung gibt er sein Zeugnis und sein Kommentar und erklärt, warum er Jesus liebt. Jesus, der das Vakuum seines Lebens ausgefüllt hat. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Und irgendwie geht die Sache weiter, auch wenn du kapitulierst. Und wenn wir sogar entmutigt werden oder versagen oder Fehler machen oder aufgeben oder hinschmeißen, Gottes Sache geht weiter. Es war ein Bibelkolporteur in der Schweiz. Bibelhändler, der so Bibel verkaufte. Früher hat man so missioniert, indem man Bibel, das Wort Gottes verkauft hat. Man sagte, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und da ging so ein Bibelverkäufer im Zugabteil und fragt, darf ich Ihnen etwas verkaufen, anbieten, ein Wort Gottes? Und da sitzt so ein dicker, fetter Herr. Und er sagt, was haben Sie da? Sagte, ich habe das Köstlichste und das Beste, was auf dieser Welt, in diesem Universum gibt, das Wort Gottes. Na, zeigen Sie mal. Und dann guckt er und dann sah er Bibel und weißt du, dann sagt er, was kostet das? Ich kaufe Ihnen den ganzen Koffer ab. Weißt du, der Bibelhändler war zuerst mal glücklich, dachte, naja, ist toll, der kauft eine ganze Bibel ab. Der hat schon Not und Mühe gehabt, bis er eine Bibel verkauft hat. Er kauft den ganzen Koffer und hat den ganzen Koffer abgekauft, gibt ihm das Geld, dreht die Scheibe runter, sein Zugfenster runter und schmeißt den ganzen Koffer raus. Und der Bruder ist so geschockt, sagt, das teure Wort Gottes hat er zum Fenster rausgeschmissen. Und er sagt, und weißt du, die Perlen vor die Säue hätte er geworfen, hat so Komplexe gehabt und denkt jetzt, lieber Gott, die Arbeit war hier umsonst, das, was ich hier gemacht habe, der hat zum Fenster rausgeschmissen. Eines Tages wird angekündigt im großen Transparenten in der Schweiz, heute Abend spricht Evangelist sowieso, den müssen Sie unbedingt hören. Und dann gibt er sein Zeugnis, dieser große Evangelist, so wie jetzt unsere Regine ihr Zeugnis gegeben hat. Und dieser Evangelist erzählt, ich möchte dem Mann in der Ewigkeit einmal danken. Ich möchte dem Mann in der Ewigkeit einmal danken, wenn ich dem nur begegnen könnte. Ich war lebensmüde, ich lag am Bahndamm oder auf die Schienen. Ich wollte mein Leben, wenn der Schnellzug kommt, Dampflokomotive, Schnellzug. Wenn der Schnellzug kommt, ich wollte einfach mich überfahren lassen, mein Leben das Ende nehmen und machen. Und während ich so mit meinem Kopf über die Schienen liege, sehe ich im Graben einen Koffer. Sieh du mal einen Koffer im Graben. Dann hat er vergessen, sich das Leben zu nehmen, ist raus, runtergestiegen in den Graben und genau an der Stelle, muss ich es vorstellen. Gott weiß das, Gott arbeitet im Timing. Genau an der Stelle liegt ein ganzer Koffer, macht auf, lauter Bibel, denkt, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, dass jemand einen ganzen Koffer, mir reicht, würde schon eine, und hat angefangen, diese eine Bibel zu lesen, und Gott hat sein Herz berührt, gerade durch ein Wort, und dann hat er später die Genfer Bibelgesellschaft gegründet und weiter und sagte, das Wort Gottes hat mein Leben verändert und ich möchte, dass anderen auch das Leben verändert wird. Und ich möchte dem Mann in der Ewigkeit danken. Dieser Mann ist runtergekommen, Bart nicht mehr rasiert, entmutigt, traurig, depressiv. Der steht da und sagt, Bruder, nach der Predigt, kannst du mir sagen, wann das war und wo das war? Es war an der Stelle, wo dieser Bibelhändler seinen Dienst quittiert hat und nicht mehr weitergemacht hat, entmutigt wurde. Verstehst? Aber eigentlich hat er seine Arbeit getan. Er hat seine Arbeit getan wie Ananias beim Saul von Tarsus. Er hat den Mann zum Herrn geführt und jetzt ist ein größerer Fisch. Der macht jetzt seine Bibelgesellschaft auf zur Ehre Gottes. Und der fiel in Armen und sagt, du, ich bin der Mann. Mir ist das passiert damals, dann und dann. Ich bin ihm zugefahren an der und der Stelle. Und ich war so entmutigt. Und dann sagte er, Gott, ich danke dir. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Bruder und Schwester, du kannst tausendmal entmutigt sein. Unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. So. Die Gemeinde ist Gottes Ernte, Gottes Weinberg, Gottes Acker. Und wir dürfen Gott ruhig die ganze Arbeit überlassen. Dann bist du nicht überlastet. Dann bist du nicht überfordert. Und dann verausgabst du dich nicht. Er hat uns berufen. Er hat uns eingestellt. Deshalb, wir sollen den Herrn um Arbeiter bitten, dass er die Leute einstellt. Wir müssen nur ihm sagen, Herr, wir brauchen Leute. Bevor du schnatterst und kritisierst und maulst und schwätzt und sagst, wir brauchen mehr. Sag dem Herrn, dass wir mehr brauchen. Und wenn du und ich und wir dem Herrn sagen, wir brauchen mehr, wir werden mehr kriegen. Wo zwei oder drei eins werden, das werden sie bekommen. Viele können Gott dienen, könnten, würden, das wäre schön. Aber sie wollen nicht Gott dienen. Deshalb, Gott muss auch das Herz bewegen und treffen. Weißt du, der Teufel erzählt den Menschen, weißt du, Gott zahlt nicht gut. Bei Gott verdienst du nicht genug. Das, was du vom lieben Gott kriegst, damit kannst du nicht überleben. Das gaukelt er dir so vor. Da bleibt dir nicht viel übrig. Er erzählt beim lieben Gott, wenn du bei ihm arbeitest, du musst sehr schwer arbeiten. Weißt du, der verlangt alles. Du bist ein harter Herr. Du schneidest da, wo du nicht gesät hast. Und deshalb fürchten sich so viele, Gott von Herzen zu dienen. Und sie wissen nicht, dass es so eine Freude, so ein Vergnügen ist, so ein Spaß ist, dem Herrn zu dienen. Und wenn du einmal anfängst, Gott zu dienen, dann fließen Ströme lebendigen Wassers von dir. Und dann bist du in einer grünen Umgebung. So, aber viele Menschen fürchten sich. Weißt du, sie trauen sich nicht, aus dem sicheren Boot rauszusteigen und über Bord zu gehen und sagen, mit dem Herrn gehe ich auch übers Wasser, durch dick und dünn. Sie fürchten, sie würden untergehen. Weißt du, wenn Jesus da ist, kannst du nicht untergehen. Wenn Jesus dich gerufen hat, wenn Jesus dich beauftragt hat, kannst du und du wirst nicht untergehen. Der Teufel kann dir erzählen, was er da will. Wenn wir für Gott arbeiten, übernimmt Gott unsere Versorgung, übernimmt unsere Bewahrung, übernimmt unsere Sicherheit. Dann musst du dich nicht fürchten, auch wenn sie 100-mal dich erschießen wollen, du lebst immer noch. Denn du hast Gott im Rücken. Halleluja. Und es ist wichtig zu wissen, so wie Jesus, ich bin im Geschäft meines Vaters. Die Sache Gottes geht weiter. Jesus wusste, und weißt du auch, dass du im Werk Gottes bist, dass du im Werk Gottes arbeitest. Ich bin an der richtigen Stelle, ich bin an der Nahtstelle zwischen Himmel und dieser Welt. Ich diene Gott. Wir sind im Willen Gottes, und zwar jeder einzelne von uns, auch wenn er noch so weit weg von Gott ist. Wenn wir einfach nur seine Stimme bisschen, du musst nicht Gott viel gehört haben. Weißt du, manche denken, so spricht der Herr. Nein, nein, brauchst du nicht Angst haben. Weißt du, Gott spricht so, dass du keine Angst hast. dass du sensibel bist. Weißt du, Gott spricht mit einer leisen Stimme. Kind, möchtest du nicht mehr dienen? Bei mir würdest du besser bezahlt werden, wie bei irgendeinem Chef dieser Welt. Viele Menschen fragen gar nicht nach seinem Willen. Weißt du, wenn du fragen würdest, was Gott will, du würdest anfangen, für Gott zu arbeiten. Wir müssen nur Dinge tun, die er befohlen hat. Einfach, was er gesagt hat, tut, und so wird Wasser in Wein verwandelt. So werden Wunder in deinem Leben passieren. Fang an, das zu tun. In Gottes Werk können wir selbst unsere Aufgabe nicht aussuchen. Weißt du, er setzt ein und er nimmt weg. So war bei diesem Mann, bei diesem Bibelhändler. Weißt du, manchmal ist die Zeit für die Sache abgelaufen. Die Sache geht weiter. Weißt du, der eine sät, der andere hackt, der andere begießt. Was sind sie? Sie sind alles Diener Gottes. Und Gott hat Haufen Diener für verschiedene Aufgaben. Und jeder hat so eine Spezialaufgabe. Wenn du genau beobachtest, der hat so weit an dir gearbeitet. Ernst Modersohn hat einmal ein Buch geschrieben, Menschen, durch die ich gesegnet wurde. Und wenn du dann anschaust, die Menschen, durch die du gesegnet worden bist, das sind immer Menschen, die dir ein Stück weit weitergeholfen haben. Wieder weitergebracht haben. Manchmal sogar ganz komische Menschen. Manchmal liebe Menschen, aber manchmal auch hässliche Menschen. So allerhand. Gott hat verschiedene Menschen, die dich dann weiterbringen, auf welcher Art auch immer. In Gottes Werk, da kommen die Ideen von Gott und die werden durch die Inspiration des Heiligen Geistes erzeugt. Gott will immer der Autor sein dieser Sache. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. Diener Gottes sind nicht Menschen verantwortlich. Ich will dir ein paar Sachen sagen. Wenn du anfängst, Gott zu dienen, und ich wünsche, wir würden alle Gott dienen. Paulus sagt, ich wünsche, ihr würdet alle in Sprachen reden. Ihr würdet alle weissagen. Das wäre mein Wunsch. Dass die Gemeinde lauter Prediger wären, lauter Evangelisten, lauter Apostel, lauter Missionare. Das wäre fantastisch. Aber das ist nicht so. Aber ich möchte euch einladen, wenigstens noch etwas für Gott zu tun. Etwas. So, Diener Gottes, die Gott dienen, sind Gott verantwortlich und nicht den Menschen. Das ist ganz wichtig. Wenn du Gott dienst, du bist nicht menschenverantwortlich. Wenn du hier in der Gemeinde oder wo auch immer für Gott arbeitest, du bist nicht mehr verantwortlich, du bist Gott verantwortlich. Denn er steht oder fällt seinem Herrn. Also, und wenn du manchmal fällst, auch das Fallen gehört zu der Gnade Gottes, dass Gott das mal fallen lässt. Aber der fängt dich auf und richtet dich wieder auf. Gott ist der Auftraggeber, nicht der Mensch. Wenn Menschen dich kommandieren, mach das, mach das, mach das, mach das, das ist falsch. Gott muss das Kommando haben. Weißt du, so viele Menschen sind gekauft, sind geistliche, religiöse Prostituierte. Das ist schlimm, was ich sage, aber das ist so. Ich werde nie vergessen, also in meiner ersten Predigt, Gemeinde war klein, weißt du, so als Prediger, du musst von den wilden Gaben leben. Und da sitzt einer und dann nimmt über sein Knie, streicht sein 100-Markschein, dass er glatt, dass alle sehen, dass das schön glatt gebügelt sein 100-Markschein ist. Und dann legt es schön rein in den Beutel, da ging ein Beutel um. So, ich hab gesehen, dass er 100-Markschein reingelegt hat. Nach einer Weile kommt er und sagt, Bruder Matthäus, könntest du das mal so und so denen sagen. Und dann nächstes Mal so und so denen predigen, den Leuten, bestimmten Leuten in der Gemeinde. Weißt du, und ich hab gesagt, Bruder, ich lass mich nicht kaufen. Ich lasse mich nicht kaufen. Und beim nächsten Opfer bin ich hingegangen, also wo ein 100-Mark-Schein drin war. Das ist schlimm. Ich könnte jeden Cent gebrauchen oder jeden Pfennig gebrauchen. Ich nehme den 100-Mark-Schein und trage dem und sage, bitte behalte es. Ich werde mich nicht von dir kaufen lassen. Ich werde mich nicht von dir kaufen lassen. Selbst wenn ich es noch so dringend bräuchte. Weißt du, wir sind nicht gekauft und nicht von Menschen beauftragt. Wir sind im Auftrag Gottes. Ist das nicht wunderbar? Wir dienen in aller Schwachheit. Wir dienen Gott. Ausschlaggebend ist, was sagt Gott dazu, zu meinem Dienst, zu deinem Dienst. Weißt du, wir sind Zuschauer auf der einen Seite. Er macht es ja. Und wir dirigieren und wir ordnen ein bisschen und wir stecken das in eine Schublade dann irgendwie ein. Wer für Gott arbeitet, der muss sich nur vor Gott verantworten. Leute, es ist so wichtig, dass ihr wisst, auch von meinem Leben oder deinem Leben, du musst dich nur vor Gott verantworten. Leute kritisieren und meckern und regen sich auf und so weiter. Denn er bestimmt deinen Lohn. Und er gibt dir die Auszeichnung oder tadelt und so weiter. Aber ich darf dir eines sagen, mein Gott tadelt niemand. Das ist wichtig, dass du das weißt. Mein Gott tadelt niemand. Er ist froh für jeden, der in seinem Weinberg kommt und arbeitet. Ob jetzt morgens früh, mittags oder nachmittags oder gegen 11 oder kurz vor Feierabend. Er ist froh über jeden, der kommt. Gott tadelt nicht, Gott lobt. und sagt, ei, du treuer Knecht, du warst über so wenigem gesetzt und du hast doch so fleißig gearbeitet, du warst treu in der Arbeit, die du getan hast. Gott sucht treue Mitarbeiter, nicht perfekte Treue. Die Treue ist bei Gott ausschlaggebend. So, Gott tadelt niemand, er richtet niemand, verdammt niemand, schreibt niemand ab. So, vergessen wir es. Er zeigt uns manchmal unsere Fehler, der Heilige Geist macht es, und er versucht, wenn wir Fehler gemacht haben, wieder gut zu machen. Ich bin so begeistert von meinem Vater im Himmel, der macht alle meine Fehler gut. Dann nimmt er sein Bügeleisen und bügelt platt. Er plättet es. Das ist der Herr. Wie viele Fehler in meinem Leben hat Gott schon glatt gebügelt? Da bin ich verblüfft. Der bringt die Sache in Ordnung. Da manchmal denke ich, lieber Gott, oh, oh, oh. Und dann bete ich, Herr, hilf, dass die Leute das vergessen, was ich ihnen gesagt habe. Hast du ja auch schon sowas, etwas in die Welt gesetzt, etwas erzählt. Und dann macht es schon Kreise. Vergiss es. Seine Güte ist alle Morgen neu, verstehst du? Gott fängt jeden Tag neu. Und ich habe eines gelernt, jeden Tag neu anzufangen. Ich denke nicht mehr an gestern, was gestern war oder was ich vorgestern falsch gemacht habe. Wir machen Fehler und Gott erlaubt uns, dass wir Fehler machen. Und wir lernen, während wir arbeiten und Fehler machen. Da werde ich erst klug durch meine Fehler. Vor Gott muss keiner Angst haben. Wir haben zwei Fürsprecher beim Vater im Himmel, den Herrn Jesus und den Heiligen Geist. Also, und wenn wir Fehler machen, der spricht, Vater, weißt du, der hat keine Kraft gehabt. Der hat mit seiner letzten Kraft das getan, was er tun konnte, und hat doch versagt. Naja, Heiliger Geist, warum hast du ihn nicht gestärkt? Warum bist du ihm nicht beigestanden? Aber dann sagt der Heilige Geist, weißt du, der war zu stolz. Der war zu arrogant. Der hat gedacht, er kann selber, und ich konnte ihm nicht helfen. Du hast vielleicht ein falsches Gottesbild, weil du denkst, Gott ist Polizist und passt auf. Nein, Gott ist dankbar für deine Mitarbeit. Wir sind Gottes Mitarbeiter. So, im Neuen Testament ist Gott unser Vater. Und weißt du, wenn Gott unser Vater ist, musst du vor Gott nicht Angst haben. Gar nicht. Ich habe vor meinem Vater keine Angst gehabt. Ich wusste, wenn ich was angestellt habe, kriege ich schlechtes Gewissen, da gibt es Streicheleinheiten. Aber naja, ich wusste, das geht auch vorbei. Da ziehe ich einfach zusammen die zwei Backen und dann ist es vorbei. Oder gehe auf die Toilette und ziehe mal zwei Hosen an. Und so habe ich ausgetrickst. Und da habe ich gesagt, das überstehe ich. Weißt du, die Prüfungen, die dich manchmal so die zusetzen, die überstehst du, die Tests und die Schwierigkeiten. Aber Gott geht weiter. Und Gott sagt, und dann sagt er, komm, hast du mich noch lieb? Weißt du, zuerst verklopft er mich und dann sagt er, hast du mich lieb? Und dann hält er den Backen, ob ich ihm einen Kuss gebe oder nicht. Und ich muss mich überwinden. Ich denke mir, so ein, naja, was ich alles gedacht habe. Aber dann habe ich, weil er sagt, weißt du, Johannes, und ich werde nie vergessen, sagte, mir hat es mehr wehgetan, dich zu schlagen, als die Schläge wehgetan haben. Mir hat es mehr wehgetan, weil einfach zu schlagen. Und ich werde nie vergessen, ich habe meinen großen Fehler gemacht und habe gedacht, jetzt geht die Welt für mich unter. Dann kommt mein Vater und dachte, jetzt gibt es Streicheleinheiten. Dann legt er seine Hand auf die Schulter und sagt, du, das ist mir auch schon mal passiert. Eine Scheibe ausgeschlagen. Und in Russland ist das Glas teuer. Und dann mussten wir ganzen Winter über mit Pappedeckel das Fenster zumachen, weil wir kein Glas hatten. Ja, und so weiter. Und das ist mir auch passiert. Dann bin ich so froh, dass ihm auch das passiert ist. Dass er sowas kennt, die Situationen. Gott macht weiter. Gott hält sich nicht an deinen Problemen auf. Und das ist mir so wichtig, dass du in dieser Gesellschaft, in dieser Welt, wo so viel Sünde, so viel Elend, so viel Böses ist und so viele Menschen fallen und straucheln, dass wir uns nicht an unseren Problemen auffallen, welche Probleme das auch immer sind. Wir sollen weitermachen. Plan A versagt, kommt Plan B. Und Gott macht weiter. So lass dich nicht entmutigen. Gott kennt keinen Stillstand. Gott ruht erst, wenn er das Ziel mit dir und mit mir erreicht hat. Und manchmal muss man Umleitung fahren und da heißt es Neuberechnung. Und dann wird es neu berechnet und er geht weiter, bis er die Vollendung in deinem und meinem Leben erreicht hat. Weißt du, der Teufel verrechnet sich immer wieder. Der versucht uns da so eine Abkürzung vorzumachen, aber der Herr führt einen Umweg ein bisschen so weiter raus. Wir sind noch lange nicht fertig. Noch nicht vollendet. Wir sind noch immer auf dem Weg. Und solange du auf dem Weg bist, kannst du dich immer noch verfahren. Begreife das. Gott geht weiter. Auch wenn du dich mal verfährst. Und an unserer Vollendung wird gearbeitet. Wir haben aus dem Zeugnisrauch heute gehört, das war nichts verkehrt. Das musstest du diesen Freitag bringen, nicht letzten Freitag. Denn Gott arbeitet fortlaufend. Du siehst also zuerst mal das und zuerst mal das und so. Stationen. Gott hat solche kleine Mosaiksteinchen in unserem Leben und plant, er plant unser Leben. Dein Leben ist von Gott geplant. Er hat dein Leben, wenn du einmal im Himmel bist, dann kriegt der Herr Jesus einen Doktor. Seinen Doktor kriegt er und das wird nicht mehr abgenommen. Und das ist keine Kopie und keine Fälschung und irgendwie von jemand abgeschrieben. Du bist ein Original. Halleluja. Du bist ein Original. Jeden Tag passiert etwas Neues an deinem Leben. Gott modelliert dich ständig, erneuert uns von Tag zu Tag. Weißt du, wir leben in einer ständig wachsenden Offenbarung Jesu Christi. Jeden Tag entdecken wir mehr. Zuerst als ich Kind war, dachte ich wie ein Kind, dann bin ich erwachsen. Und so weiter. In einer ständig wachsenden Offenbarung Christi leben wir. Jesus wird uns immer größer, herrlicher. Wir denken manchmal, jetzt ist die Welt zu Ende. Also, jetzt schmeiß doch alles hin. Nein, in dem Moment, wo du hinschmeißen willst, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Irgendwie ein Spruch, irgendwie ein Gedanke, irgendeine Aufgabe. Oder da liegt was und du wirst neugierig und wirst abgelenkt von deinem Vorhaben. Einfach aufzugeben und sagst, das kann ich jetzt nicht. Also heute nicht, morgen mache ich das. Und morgen ist wieder ganz was anderes. Und dann kommst du wieder zum Morgen auch nicht mehr, dass du das dort aufgibst und alles hinschmeißt. Gottes Sache geht auch nach unserem Tod weiter. Leute, und da will ich jetzt hier einsteigen. Gottes Sache hört mit meinem Sterben nicht auf. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Und da geht es jetzt richtig los, jetzt mit dem Weizen und mit dem Korn. Gott hört nicht auf, wenn du gestorben bist. Tod ist für Gott kein Hindernis, für deine Vollendung zu verwirklichen. Es geht nach dem Tod weiter. Und weißt du, da geht's von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Preis Gott. Er bewahrt unsere Seele, unseren Geist, unseren Körper bis auf den Tag Jesu Christi unsträflich. Das ist schon eine Aufgabe Gottes. Gott arbeitet sogar weiter, wenn du schläfst. Heute, die Predigt, ein Teil dieser Predigt habe ich heute Nacht bekommen, während ich geschlafen habe. Plötzlich kriege ich da eine Botschaft, die ich euch nachher sagen werde. Ein Stichwort. Beim Schlafen. Gott spricht zu mir beim Schlafen. Im Schlafen. Also Gott schläft nicht. Gott schlummert nicht. Gott arbeitet immer weiter. Ob du schläfst oder gehst oder liegst oder in der U-Bahn fährst. Egal, Gott arbeitet weiter. Jesus ging zum Beispiel uns voraus, die Wohnung zu bereiten. Ja. Und damit wir nach dem Tod was haben drüben. Ein Apartment. Damit wir in der Ewigkeit weitermachen können, da wo wir hier aufgehört haben. Er ging uns voraus, Johannes 14, eine Wohnung zu bereiten, damit wir Leben und volles Genüge haben. Unser Leben ist von Gott nicht nur für dieses Leben bestimmt, sondern für das ewige Leben. Deshalb, Leute, lasst uns nicht begrenzen nur auf dieses Leben. Dieses Leben geht so schnell vorbei, was sind 80 Jahre? Das ist wie, als wenn du 80 Tempo fahren würdest. Und unser Leben ist für die andere Welt, für das andere Leben geplant. Und dieses Stichwort, das Gott mir gegeben hat, diesen Satz, und das baue ich ein bisschen aus heute, wir sind Heilige vor Gott, aber nicht vor den Menschen. Du bist ein Heiliger vor Gott, aber nicht vor den Menschen. Vor den Menschen bist du ein Sünder, bist ein Gebrechlicher, bist ein Schwächling, bist ein Feigling, bist ein Versager, bist ein Krüppel, bist ein Behinderter, was weiß ich, was du alles bist. Aber vor Gott bist du ein Vollkommener, ein Heiliger. Das hat Gott mir heute Nacht gegeben. Und ich soll den Leuten sagen, vor den Menschen sind wir alle anderen auch. Aber vor Gott sind wir was Besonderes. Vor Gott bist du ein Heiliger. Und deshalb haben die Heiligen zu Korinth, das waren alles Gauner. Die Korinther was. Nicht einmal die Welt weiß davon, zu was zu berichten, was die alles treiben oder getrieben haben. Und vor Gott sind wir Heilige. Menschen können uns nicht heilig sprechen. Keiner. Auch wenn er noch selber so großes Amt hat. Und genauso können Menschen uns nicht verdammen. Uns kann niemand verdammen und uns kann niemand auch heilig sprechen. Das kann nur Gott. Und das macht er, wenn wir bei ihm sind. Nur Gott kann über uns ein Urteil sprechen, unsere Heiligkeit ist die Sache Gottes. Jesus ist uns gemacht zur Heiligung. Also das heißt noch, wir sind noch nicht heilig, wenn wir Jesus annehmen. Er ist nur uns gemacht zur Heiligung. Und deshalb heißt es, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen kann. Heilige sind nur bei Gott und Heilige sind nicht in der Welt. Verstehst, Heilige sind bei Gott. Und lasst es zergehen, das, was Gott mir heute Nacht gezeigt hatte oder gegeben hat. Heilige sind wir nur bei Gott und nicht in der Welt, in dieser Welt. Deshalb sagt Jesus, ich heilige mich für sie. Vater, erhalte sie in dieser Welt. Und so weiter, dass, so wie du mich erhalten hast, so wie du mich bewahrt hast, wie du mich geführt hast. Erhalte. Gott erhält uns in dieser Welt, aber wir sind erst Heilige und Vollkommene, wenn wir oben im Himmel sind. Hier kannst du immer noch lau werden, hier kannst du immer noch träge werden, hier kann die Liebe noch erkalten. Menschen sind keine Heilige, Menschen sind unvollkommen. Römer Kapitel 3, wenn ich lese, sind allzumal Sünder, auch wenn du Christ geworden bist, auch wenn du getauft bist. Wir sind alles noch aus Fleisch und Blut und wir haben noch mit diesen Dingen zu handeln und so weiter. Als Menschen haben wir keinen Bestand vor Gott, wir sind alles Irrtlinge, Sterbliche. Aber wir haben das Heil Gottes in uns. Und das ist etwas Großes. Wir haben Christus in uns, Christus in uns. Und das bringen wir, und das bringt uns in die Ewigkeit als Heilige an. Unser wahres Heil spielt sich drüben ab und nicht hier. Unser wahres Heil spielt sich in der unsichtbaren Welt ab. Und das müssen wir begreifen. Und deshalb, wir leben alle in einem Spannungsfeld. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbe. Der hat schon das ewige Leben, Johannes Kapitel 11, Vers 25. Der wird leben, obgleich er stirbe. Du hast Christus in dir. Du hast ewiges Leben. Aber das ewige Leben kriegst du erst, wenn du dort angekommen bist. Und du lebst weiter, machst genauso weiter, da wo du hier unten aufgehört hast. Jesus sagte in Lukas 23, Vers 43 zum Schächer, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und was ist heute noch passiert? Der ist heute gestorben, an dem Tag, als Jesus sagte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Also drüben bist du im Paradies. Glaub nicht, dass du hier auf dieser Erde im Paradies bist. Alle die Leute, die ein Paradies schaffen wollen, die neue Welt, was weiß ich auch alles, die schaffen das nicht. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein, wenn wir bei Gott sind, im Himmel. Das Paradies ist nicht hier, sondern im anderen Leben. Weißt du, wir sind manchmal so falsch gelehrt und so falsch programmiert, wir denken, hier muss alles Paradies sein. Meine Zähne wachsen mir nach. Die dritten. Oder die vierten. Oder andere Sachen, verstehst du. Was hier verbraucht ist, ist verbraucht. Das kannst du in den Papierkorb werfen. Das ist nur die Verpackung. Dein Körper ist nur die Verpackung. Das Paradies ist erst, wenn du vor oder bei Gott bist. Weißt du, ich habe sehr viel nachgedacht und ich denke sehr viel nach über das ewige Leben. Das ist ein Thema, was mich immer beschäftigt und noch beschäftigen wird, bis ich drüben bin. Was wir wirklich sind, 1. Johannes 3, Vers 2, das ist das Wort Gottes, was wir wirklich sind, das ist noch nicht erschienen. Was wir wirklich sind, ist noch nicht erschienen. Das hast du noch nicht geschaut. Du glaubst es, du hoffst es, du nimmst es an, du vermutest. Das ist so. Und es ist wahr. Das ist noch nicht erschienen. Aber wenn es erscheinen wird, dann werden wir ihm gleich sein. Ewig. Es wird erscheinen. Und die ganze Schöpfung, die gesamte Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Kinder Gottes. Es wartet alles. Es kribbelt. Hier auf dieser Welt sind wir ganz gewöhnliche. Und ich werde das beweisen, dir auch, dass wir das sind, auch als Christen. Hier sind wir Menschen. Und wenn du die Menschen anguckst, kannst mich angucken, kannst jemand anders angucken. Wir müssen alle durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Der Gläubige wie der Ungläubige, dem wird nichts erspart. Dem geht die Ehe kaputt, dem geht das Geschäft kaputt, dem geht die Gesundheit kaputt, dem geht alles kaputt. Genauso wie den Ungläubigen. Das, was der Welt passiert, passiert auch dem Christen. Das ist kein Unterschied. Und deshalb kommen viele Christen und sagen, ja, aber ich bin ja ein Christ, mir muss besser gehen. Ja, dir wird's besser gehen, aber nicht jetzt. Am dritten Tag. Zuerst werden Dämonen ausgetrieben, dann werden Kranken geheilt, so wie Jesus gesagt hat. Und dann erst werde ich auferstehen. Wenn du das begriffen hast, lebst du ganz anders. Weißt du, den Ungläubigen und den Gläubigen, da ist kein Unterschied. Den Weltmenschen, wenn du den anschaust, weißt du, die kriegen Krebs und die anderen kriegen auch Krebs. Oder guck mal, als es eine Hungersnot war in der Welt, da waren die Kinder Israel in Hungersnot und da waren auch Ägypten und die ganze Welt damals in Hungersnot. Wenn Menschen hungern oder in Krieg hineinkommen oder Schwierigkeiten, wenn die Bomben fallen, glaub doch nicht im Ernst, dass die Bombe dich nicht trifft, wenn es auf dich abgeworfen wurde. Heilige sind wir erst, und jetzt hört mich zu, wenn wir bei Gott sind, in der Gegenwart Gottes. Hier sind wir keine Heiligen. und nimm nicht den Anspruch, ich bin ein Heiliger. Und siehst du, was mit dem Perfekten passiert, das ist mit unserem Doktor. Siehst du, er wollte andere richten, andere und so weiter. Und du siehst, was mit den Perfektionisten wird. Hier sind wir keine Vollendete. Wenn ich mein Leben anschaue, muss ich, bitte vergiss es, ich bin ein Stümpler. Das ist natürlich diskriminierend, dass du von dem Pastor hörst. Aber wir sind alles nur Diener Gottes, Knechte Gottes. Hier sind wir keine vollkommen, nur Pharisäer sind vollkommen. Nur Pharisäer sind vollkommen. Und die Gemeinden sind oft voll von Pharisäern. Hier sind wir fehlerhafte, sündige, schwache Menschen. Hör mir gut zu. Hör mir gut zu. Hier mangeln wir des Ruhmes, was wir vor Gott haben sollten. Ich, elender Mensch. Das ist Römer 7. Ich, elender Mensch. Wie oft bist du dir elend vorgekommen? Nicht mal weiter gewusst. Hier sind wir genauso wie alle anderen Menschen. Aber im Herzen und im Buch des Lebens sind wir Heilige. Wir sind bei Gott angeschrieben, gut angeschrieben. Und erst nach der Offenbarung der Kinder Gottes weiß die ganze Welt, du bist ein Heiliger. Und zwar Gott sagt, er ist ein Heiliger. Hier weiß keiner, dass du ein Kind Gottes bist. Da kann die sagen, du bist jetzt Christ, getauft. Hier kannst du niemand beweisen, dass du ein Christ bist und ein Kind Gottes. Wie willst du Gott auf den Tisch bringen und beweisen, das ist Gott? Da blamierst du dich nur. Fällst auf die Nase. Hier kannst du niemand sagen, also Leute, schaut mich an. Die schauen dich an und morgen schauen sie weg wieder von dir. Hier wird dir niemand abnehmen, dass du sagst, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Vollendeter schon. Ich habe schon alles hinter mir. Du bist nicht hinter, du hast noch nicht überwunden. Wir sind gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Und wir werden gerecht gemacht. Wir werden erneuert von Tag zu Tag. Also wenn das der Paulus nötig hatte, von Tag zu Tag erneuert zu werden, dann hast du erst zweimal nötig. Aber wir sind gerechtfertigt. Wir leben in einem Spannungsfeld. Du bist hier ein elender Mensch. Weißt du, wir haben früher ein Lied gesungen mit unseren Kindern. Ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel in mir. Und das ist die Situation. Ich war noch nicht im Himmel, aber ich habe den Himmel schon in mir. Und ich werde im Himmel ankommen und dann habe ich schon den Himmel in mir. Gottes Sache ist mit dir. Gott geht weiter, ob die Menschen mitgehen oder nicht mitgehen. Und er geht erst weiter, wenn du kein Mensch mehr bist. Wenn du eine Leiche bist. Ein Mystiker hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. So, wenn du das Menschsein abgelegt hast, wenn du kein Mensch mehr bist, ein Toter, du musst dich totstellen. Nicht nur tot spielen, tot sein. So, tot sein. Das, wenn du tot bist, wird dir kein wildes Tier was tun. Ja, wenn du tot bist. Wenn du keinen Mensch mehr brauchst, wenn du nicht mehr auf Menschen angewiesen bist, dann bist du erst ein Heiliger. Du bist bei Gott. Wenn du deinen Körper verlassen hast, Paulus sagt, ich weiß nicht, wo ich war, hier oder war ich im siebten Himmel oder im dritten Himmel. Wir müssen den Grund unserer Errettung richtig verstehen. Gott hat uns nicht gerettet, uns nur ein bisschen glücklich zu machen, so zu kitzeln und zu lächeln und das bisschen keep smiling haben. Nein, Gott hat uns gerettet, dass er das Werk der Erlösung an uns vollbringt, dass er aus dem Staub Gold macht, Edelsteine, Perlen, dass wir ihm gleich werden. Das ist Gottes Wille. Das ist Erlösung. Erlösung ist nicht, mir sind meine Sünden vergeben. Halleluja, Heiland. Das ist so wunderbar. Es ist wunderbar. Aber es gibt noch was Schöneres. Es gibt noch was Schöneres. Oh Herr, ich habe keine Rückenschmerzen. Ich kann mein Knie bewegen. Ich kann meine Hände bewegen. Bin geheilt. Es gibt noch viel Größeres als Krankenheilung. Es gibt was Größeres als frei von Dämonen zu sein. Es gibt was Größeres als, oh, ich fühle so warm. Weißt du, wenn du im Himmel bist, weiß nicht, was dort Temperatur gibt und welche. So, du bist gerettet für ein anderes Leben, für ein erfülltes Leben. Hier kannst du dich nur an Gott festhalten. Und du kannst nur sagen, Herr, ich lass dich nicht. Ich lass dich nicht. Das ist, was wir als Menschen können. Wir können uns nur an Gott festhalten. Nur wer Gott hat, der hat etwas auch von der Ewigkeit. Sein Leben gründet sich auf diesen Felsen. Und für den geht das Leben dann auch weiter. Wenn du auf Gott gegründet bist, dann geht das, die Sache Gottes mit dir weiter. Und Gott arbeitet. Weißt du, und ist es so schön zu sehen, wie Gott an den Menschenkindern arbeitet, wie er an dir arbeitet. So, wie ein Klempner, der was repariert. Die Sache Gottes geht weiter mit dir, wenn du bei ihm bist, wenn er in seine Hände bekommt. Weißt du, warum ich das sage? Psalm 73, Vers 3 und Vers bis 12, oder kannst auch weiterlesen. Psalm 73 ganz besonders, da ist das Asaph, dieser Liederdichter und Liedermacher. Er sagt, ich vergehe, wenn ich sehe, wie den Gottlosen geht und so weiter. Und ich verzweifelte und versagte. Und du wirst verzagen und verzweifeln, solange du bei den Gottlosen bist, solange du siehst, wie den Gottlosen so gut geht, wie was für üppiges Leben sie führen. Du wirst verzweifeln. Und wir sind in einer Welt voller Gottlosen, oder? Lebt hier jemand unter Heiligen? Und wenn du, selbst wenn du die Heiligen anschaust, dann siehst du, wie das den Heiligen geht. Die Heiligen haben abgenommen, sogar steht mal in der Bibel. Also, ich verzweifelte und verzagte, wenn ich sah, wie es den Gottlosen geht. Und dann kam die Wende. Bis ich kam ins Heiligtum. Bis er vor Gott stand, hatte die Menschen nicht mehr gesehen, nicht mehr interessiert, nicht mehr gebraucht. Und das ist, wo ist das Heiligtum? Das Heiligtum ist nicht hier, Nazareth Kirchstraße 51, ist auch nicht irgendeine Kathedrale. Das Heiligtum ist oben. Moses hat das Heiligtum Gottes gesehen, wo die Bundeslade war und wo das ganze Heiligtum war. Das Heiligtum ist oben. Das Heiligtum ist nicht auf dieser Erde. Jesus ist das Heiligtum. Er ist beim Vater. Er sitzt zu Rechten des Vaters. Also, erst als Asaph dorthin kam, als er in das Heiligtum trat, hat er alles vergessen, was ihn so geblendet, geblufft hat, enttäuscht hat. Bis, als er vor Gott stand, war alles vorbei. Und ich sag dir, sehr viel Trostreiches. Das Leben hat zwei Seiten. Die sichtbare und die unsichtbare. So wie die sichtbare eine reale Welt ist, so ist auch die unsichtbare eine reale Welt. Und wenn die unsichtbare kommt und ist viel größer, die unsichtbare, viel unfassbarer, viel tiefen. Und weißt du, da dringst du in den Tiefen, wo keiner mehr hinkommt. Wenn im Marianengraben tauchst, je tiefer du hinkaufst, zuerst mal die Dunkelheit und dann, dort ist noch voll Leben. Dort lebt alles. Die Tiefe lebt. Die Höhe lebt. Die Welt lebt. Die Welt Gottes ist nicht leer. Die unsichtbare Welt ist nicht leer. Die ist voll, da wimmelt es von Leben. Asaph sagte, und dann merkte, dass es ein Unterschied ist. Bis dass ich ging in das Heiligtum. Erst als er die Welt nicht mehr gesehen hat, die Menschen nicht mehr gesehen hat, das Sichtbare nicht mehr gesehen hat, das Geld nicht mehr gesehen hat, die Mächtige nicht mehr gesehen hat, den Teufel nicht mehr gesehen hat, erst dann begann sein richtiges Leben. Erst als er die Welt vergessen konnte, hat er gesehen, oh, ich habe doch das gute Teil erwählt. Ich habe doch das Leben gefunden. Mit mir wird es alles gut werden. Hier vielleicht sinkst du sozial mehr und mehr, verarmst, wirst krank, zerbrichst in dieser Welt. Hier bringst du endlose Opfer und bekommst wahrscheinlich nichts dafür. Hier wirst du sogar ruiniert oder ruinierst dich, hier brennst aus, hier verausgabst dich, hier wirst du ausgenützt, über den Tisch gezogen. Das alles passiert hier. Christ oder nicht Christ. Und hier glaubst du dich zu Tode. Und du sagst ja, guck mal, ich habe doch alles getan. Und wir haben die erste Hälfte des Hebräerbriefs 11 und die zweite Hälfte. Weißt du, die einen haben es bekommen und die anderen haben es nicht bekommen, sind zersägt worden, wird den Tieren vorgeworfen worden, diese Märtyrer und so weiter. Wir wären die Ärmsten der Welt, wenn wir nur auf diese Welt hoffen würden. Aber Gott sei Dank, Halleluja, wir haben eine andere Welt. Eine viel schönere Welt, eine viel bessere Welt. Da können sie alles behalten, was sie wollen. Und das lässt du auch dann gerne los, weil du sagst, ja, das brauche ich alles drüben nicht. Drüben lebe ich mit einer anderen Währung. Da habe ich meine Scheckkarte, mein Kennwort und dann gehe ich. Weißt du, wenn wir das Wahre nicht kennen würden, das Unsichtbare, dann wären wir die betrogensten Menschen in dieser Welt überhaupt. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Das geht weiter. Und ich sage euch, Geschwister, die Sache mit unserem Glauben geht weiter. Je mehr du abwärts gehst, weißt du, du kriegst so einen Schwung, du brauchst Schwung für die Auffahrt, für die Herrlichkeit. Es geht abwärts und je steiler es abwärts geht, desto steiler geht es nachher hoch. Bist du Rodelbahn gefahren? Das ist geistliche Rodelbahn. Was ist der zweite Teil hier? Wenn sie haben was Besseres erwartet als nur irdische Wohltaten, diese Leute im zweiten Teil des Hebräerbriefs 11. hier musst du auf dieser Erde dich nur sorgen und dir bleibt nichts erspart, niemand was. Aber erst wenn du gestorben bist, wenn du bei Gott bist, wenn du in das Heiligtum getreten bist, siehst du, das war alles Bluff, was in dieser Welt passiert ist. Und dann auch das ganze Gerede, die ganze Kritik und das ganze negative Zeug, was alles so an dir rangekommen ist, die ganzen Schmerzen. Du weißt, es geht alles vorbei. Das Gute wie das Schlechte. Auch das Gute geht vorbei, Bruder, Schwester. Der schöne Kuchen, die Torte, der Schnitzel, auch wenn es XXL ist. Geht alles vorbei. Das geht alles vorbei. Hier verzweifelst du vielleicht, auch wenn du an Gott glaubst. Wo sind die Heiligen? Und ich verzweifelte, dieser Asaf sagt, ich verzweifelte, als ich sah. Du hast keine großen Vorteile hier. Aber du weißt, ich habe ein Heim erbaut vom Vater im Himmel. Wenn du heute an Gott glaubst und ich sage dir, das ist das Geheimnis, dann verkraftest du was. Dann weißt du, das geht vorbei. Herr, irgendwann geht die Sache ist vergessen und gegessen und erledigt. Der wahre Gläubige weiß, ich bin nicht für diese Welt bestimmt und für den Dreckhaufen da. Ich bin für den Himmel bestimmt. Für was Größeres. Ich habe eine ganz andere Bestimmung. Doch viele wollen gerne früher aussteigen und umsteigen. Die möchten gleich früher, also die verlassen viel zu früh die Erde und warten nicht, bis sie vollendet sind. Und deshalb erreichen sie oft nicht das Ziel und geben es auf vorher. Aber der liebe Gott holt uns immer wieder zurück. Er holt uns immer wieder zurück. Du weißt, dort geht die Sache weiter für mich und ich mache dir Mut, Bruder, Schwester. Gott erwartet dich dort. Dort erwartet dich das gute Leben. Es wird heutzutage so wenig über das Leben nach dem Tod gepredigt. Und wir alle müssen sterben. Wir alle müssen sterben. Jeder. Abraham ist gestorben. Hiob ist gestorben. Mose ist gestorben. Und die, die noch nicht gestorben sind, die kommen auch noch zum Sterben dran. Elia oder die anderen da, die zwei Zeugen aus der Bibel. Wenn du an Gott glaubst und Gott liebst, dann hast du die Hoffnung, du langst nicht ins Leere, sondern du weißt, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt. Du weißt, die Sache Gottes geht weiter. Dort erwartet mich der Vater im Himmel. Er hat Brot, die Fülle. Und hier habe ich nur Kämpfe, Stürme. Kämpfe sind noch zu bestehen. Und ich sag dir, Bruder, Schwester, uns sind noch Kämpfe zu bestehen. Lasst uns rüsten, trainieren. Die Gemeinde, diese Welt hier, ist unser Exerzierplatz. Da wird stramm gestanden, geübt, Trockenübungen. Wir machen alles nur Trockenübungen hier. Aber die sind nötig nachher für den Ernstfall des Lebens. Was du hier hast, das ist das Einzige, was du hier hast. Und das ist das Einzige wirkliche Leben. Die Freude am Herrn. Die Freude am Herrn. Ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich, bei Jesus zu sein. Ich freue mich, ihn zu sehen. Und dann wird alles vergessen. Es wird nichts mehr darüber geredet. Weißt du, so wie ich jetzt nicht über meine negative Vergangenheit rede, so werde ich über diese Welt nicht mehr reden. Ich werde nur noch reden, Herr Jesus, du bist der Schönste, der Beste. Ich werde dich preisen. In der Bibel heißt es einmal, wer die Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Die Sache ist dein, Herr Jesus. Gott will, dass die Sache weitergeht. Und nicht, dass wir zurückschauen, wie viel da noch zu tun ist oder haben wir schon alles erledigt. Weißt du, und wenn du nicht erledigt hast, Gott wird deinen Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Gott macht weiter. Und was du angefangen hast, vielleicht hast du jetzt mit mühselig etwas angefangen, die Sache wird weitergemacht. Irgendjemand macht weiter. Und die Sache geht weiter. Du hast etwas aufgerissen und Gott legt den Samen hinein, Gott lässt regnen, Gott sorgt für Wachstum und Gedeihen. Weißt du, die Welt geht unter, aber Gott geht nicht unter. Die Sache Gottes geht weiter. Was geschah und geschehen ist, ist vielleicht nichts mehr zu ändern. Du kannst vieles nicht ändern in dieser Welt. Versuch auch nicht zu ändern. Also ich versuche nichts zu ändern, was nicht zu ändern geht. Was nicht einmal der liebe Gott macht. Warum soll ich was machen, was der liebe Gott nicht einmal macht? Wenn er das nicht kann, warum soll ich das können? Also die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Wenn du nicht machst, mache ich auch nicht. Und dann lass es einfach stehen. Weißt du, manchmal muss man stehen lassen eine Sache. Und nicht sagen, wir müssen mit aller Gewalt. Du rennst dir den Kopf ein. Machst dir nur quälstig und kommst wie dummer vor. Du sollst, was Gott nicht macht, mal stehen lassen. Überlass dem Herrn. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ. So, die Bibel sagt, achtet nicht auf das Vorige, haben wir ja auch gehört, was früher war, was einmal war. Achtet nicht darauf. Schaut nicht, was nicht ist. Halte dich nicht an deine Vergangenheit, an deine Verluste. an deine Verletzungen, an deine Enttäuschungen. Weißt du, das Sichtbare verschwindet. Alles, was du heute siehst, wird einmal nicht mehr da sein. Und musst dir vorstellen, ich bin plötzlich auch weg. Ist das nicht fantastisch? Du verschwindest plötzlich von der Bildfläche. Das Unsichtbare kommt. Und dann kommen die unsichtbaren Dinge in unserer Welt, in unser Dasein. Ausschlaggebend ist, was bist du, was bin ich vor Gott? Hier in dieser Welt sind wir Gäste und Fremdlinge, sind gar nicht zu Hause. Hier in dieser Welt werden wir manchmal, müssen wir ganz komische Rollen spielen. Da, oh Gott, hast du keine anderen Schauspieler als mich? Muss ich das Theater da miterleben und durchmachen? Und manchmal musst du so komische Rollen spielen. Ist das nicht blöd? Und denkst, ich passe gar nicht in diese Rolle. Aber Gott sagt, spiel mal diese Rolle. Aber eines Tages werde ich dann nach der Generalprobe, weil jetzt die Akteure noch nicht da sind, die fehlen noch diese Akteure, die dann nachher in der Hauptrolle spielen werden. Jetzt spiele ich so bei der Generalprobe, muss ich für jemanden einspringen. Und was du und ich, was wir machen in unserem Leben, wir springen manchmal für Leute ein, die nicht da sind, die nicht wollen, die nicht bereit waren, die nicht willig waren, die Gott nicht gehorcht haben. Wir springen und wir müssen manchmal so komische, blöde Rollen spielen, nur weil einer nicht da war. Aber eines Tages vertauschen wir die Rollen und dann spielen wir unsere Originalrolle, die auf uns, unser Leib zugeschnitten ist. Und du bekommst dann die echte Rolle und dann beginnt das Spiel deines Lebens vor dem Herrn. Hier ist es alles nur Training und Übung und hier muss nur die Chance des Lebens genutzt werden. Na gut, wir müssen die Rolle, die Geschichte, die Sache Gottes muss weitergehen. Und so viel es an mir liegt, muss ich meinen Beitrag leisten. Auch Gott gegenüber. Also, das ist alles ausgefallen. Manchmal muss ich 3, 4 Rollen auf einmal spielen. Apostel, Evangelist und Prophet. Weil der Apostel nicht da ist und der Evangelist nicht da ist und so weiter, muss man die verschiedenen Rollen spielen. Mal geistlich gesprochen. Ausschlaggebend ist, dass du nachher bei Gott das Original bist. Und Brüder und Schwestern, wenn wir hier unsere Rollen spielen, versuchen nach dem besten Wissen und Gewissen, wir machen Fehler. Warum ich das sage? Weil wir Christen fehlerhaft sind. Und Irren ist menschlich. Hier bist du nicht endgültig und alles, was hier passiert, ist nicht endgültig. Nicht für immer. Das ist nur vorübergehend. Wir spielen jetzt mal diese Rolle. Doch das Vollkommene kommt. Hier sehen wir nur das Kreuz, aber das Kreuz hat auch eine andere Seite. Hinter dem Kreuz ist Krone, ist Gold, ist neue Jerusalem. Hinter dem Kreuz ist der Sieg. Hier sehen wir nur das Leiden, nur die Probleme. Aber weißt du, das ist, was das Leben so spannend macht. Drama, Tragödie. Das ist, was das Leben so spannend macht. Und deshalb, es muss spannend sein. Schafft er das jetzt oder schafft er es nicht? Und da bist du voller Erwartung. Hier sehen wir also nur die eine Seite des Kreuzes. Aber nach dem Kreuz ging die Sache weiter. Jesus sagt, ich muss Dämonen vertreiben, ich muss Kranke heilen. Und am dritten Tag wird alles vollendet werden. Am dritten Tag. Du musst nur auf den dritten Tag warten. Am dritten Tag wird geheiratet. Am dritten Tag wird Wasser in Wein verwandelt. Am dritten Tag kommt der Herr Jesus. Der dritte Tag ist so wichtig. Da hat Gott die Sonne geschaffen und Mond und so weiter. Hat angefangen, die Schöpfung zu schaffen. Da wird man kreativ. Am dritten Tag, am ersten Tag werden Dämonen vertrieben. Am zweiten Tag werden Kranken geheilt. Und am dritten Tag wird es vollendet. Die Sache Gottes ist erst nach der Kreuzigung so richtig losgegangen. Verstehst du das? Gott lässt sich nicht davon Leute aufhalten, Pharisäer oder wen das auch immer ist. Politikern, Schauspielern oder welchen Leuten auch immer. Gottes Sache geht weiter. Fang an, in dem Strom Gottes zu schwimmen. Nütze die Aerodynamik des Heiligen Geistes, wie der Heilige Geist wirkt. So, schwing auf in der Kraft des Geistes. Die Sache Gottes geht weiter auch für dein Leben. Vielleicht lebst du noch nicht an der richtigen Stelle, aber sei getrost, Gott wird dich morgen oder übermorgen und am dritten Tag an der richtigen Stelle bringen. Und dort, wo du sein solltest. Im Hesekiel, da wird erzählt, da geht ein Strom vom Altar aus. Und der Strom wird immer tiefer. Zuerst bist du Knöcheln. Weißt du, Gottes Sache geht weiter. Zuerst als Christ hat der Punch nur. Weißt du, das erste Leben, das neue Leben in Christus ist nur Punchen. Weißt du, das ist schön im Wasser Gottes zu sein, ist schön in der Gegenwart des Herrn zu sein. Es ist wunderbar, im Hause Gottes zu sein. Und je weiter du gehst, es wird immer tiefer. Weißt du, und das ist, wie Gott dich führt. Der Strom vom Altar geht wie ein stilles Wasser. Ich weiß einen herrlichen Strom, das fließt durchs Land. So geht, und dann bis zur Hüfte, und bis zum Knie, und dann bis zur Hüfte, und plötzlich bis zum Hals. Weißt du, das Wasser Gottes steht dir manchmal bis zum Hals. Aber es ist noch nicht genug. Erst wenn das Wasser Gottes dich übernommen hat, wenn du keinen Boden mehr unter die Füße hast, dann bist du erst richtig in der Gegenwart Gottes. Wenn du keinen Boden unter die Füße hast, keine Erde mehr, keine Welt unter die Füße hast, dann kannst du nur richtig paddeln. Weißt du, aber dann, sonst krabbelst du nur. Sonst krabbelst du nur. Du kannst nur im tiefen Wasser richtig und gut schwimmen und wirst vom Wasser getragen. Deshalb hab keine Angst vor dem Strom Gottes, der vom Altar ausgeht. Das ist ein ganz anderer Strom als die Ströme dieser Welt. Beschränke dein Leben nicht und sag ja, nur in dieser Welt, weißt du, ich möchte nur satt sein. Gott hat dich für was Größeres bestimmt. Der Strom Gottes will dich weiterführen. Lass dich nicht begrenzen. Fang an, nach der Art Gottes zu leben und üb dich in dieser Art Gottes, wie Gott will. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Weißt du, du brauchst Worte Gottes, dass er zu dir redet. Ganz persönlich. Deshalb auch die nächste Predigt, die ihr demnächst halten werde. Wann hat Gott zum letzten Mal zu dir gesprochen? Wann hast du ein Wort bekommen, das den Teufel davon gejagt hat? Das Wort des Herrn. Fang an, so zu leben, dass du so lebst wie Jesus. Ja, Jesus war ein großes Ärgernis. Jetzt hör mir zu. Jesus war ein großes Ärgernis. Und Jesus sagt, viele werden sich an mir stoßen. Muss ich vorstellen, Heiliger. Das sind Heilige. Jesus war auch ein Mensch. Und viele werden sich an mir ärgern und sogar verzweifeln. Das hat Jesus. Und er ist gemacht zum einen Stein des Anstoßes. Aber Gott will weiterkommen. Auch dadurch, dass die einen sind dafür, das war auch beim Paulus, der einen glaubt und wollte noch mehr wissen und der andere sagt, was will der? Kreuzige und jag ihn davon. Also, du wirst in ein Spannungsfeld kommen, wo Pro und Contra ist. Gottes Sache geht weiter. Und Gottes Sache geht durch Pro und Contra weiter. Weißt du, zuerst da geht's wunderbar, Glory, Glory, Glory. Und dann geht nichts mehr. Dann stehst du wie ein Ochs vom Tor. Und es geht nicht mehr, du willst weg und es geht nicht weg. Hast ein Problem. Aber Gott benutzt auch die Probleme in deinem Leben, um sich zu verwirklichen. Auch die Widerstände. Und dann sagst du, warum komme ich hier nicht weiter? Und dann sagt der Herr, was willst du? Umgehe sie. Die Philister da in der Bibel, der David. Umgehe sie. Verstehst du, Gott zeigt uns andere Wege, wie wir gehen sollen. Gottes Sache geht weiter. Und du sagst ja, aber ich bin nicht in meiner Berufung. Gott hat mich zum König berufen und ich hüte die Schafe des Vaters. Warte, bis die Stunde Gottes kommt. Dann geht es weiter. Weißt du, die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Gottes Sache geht erst weiter, wenn die Zeit gekommen ist. Als die Zeit erfüllt war. Für viele ist die Zeit noch nicht reif. Und dafür bist du vielleicht auch noch nicht reif. Und ich auch noch nicht. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn. Verstand er alles. Blickt überall durch. Also die Sache Gottes geht weiter. Aber nicht nach unserem Tempo. Und nicht nach unserer Uhr und nicht nach unserem Kalender. Weißt du, wenn Gott sagt, bald, dann kann es sein, dass es am dritten Tag ist. Und wenn er sagt, bald, ich sage euch noch etwas anderes, es kann sein, dass es 40 Jahre sind. Bald. Und du sollst Israel befreien und das vergehen 40 Jahre, bis es soweit ist. Und er sagt, ich komme bald und es sind schon 2000 Jahre. Er ist immer noch nicht gekommen. Und sei froh, sonst hättest du gar nicht bekehren können. Wenn er gekommen wäre, hättest du keine Chance mehr gehabt. Ich komme bald. Damals hat er gesagt, ich stehe vor der Tür. So, erkenne, weißt du, was es heißt, unter Gott zu leben, sich von Gott führen zu lassen, auf den Herrn zu hören, dem Herrn zu vertrauen, sich weiterzuführen. Bleib nicht stehen, Gottes Sache geht weiter. Wenn du schon viel erlebt hast, Gott sagt, jetzt geht's weiter, mein Kind. Stagnation ist das Schlimmste, was in deinem Leben passieren kann. Dass du stehst, sagst, oh, ich bin so schön. Ach, weißt du, hier ist so schöne Luft. Da scheint die Sonne. Da ist so viel Grün ringsherum. Die Vögel pfeifen. Aber Gott will dich vielleicht in der Wüste haben. Oder auf dem Berg. Oder sonst wo. Gott will uns in die Weite führen. In ein unbegrenztes Leben. Er will dich bis zur Hüfte im Wasser führen. Das ist schon schön. Weißt du, das ist mehr als nur mit Knöcheln im Wasser zu stehen. Wer von Gott gerechtfertigt ist, der braucht nachher das Menschliche gar nicht. der weiß, ich bin erlöst, ich bin Kind Gottes, ich bin geheilt. In seine Wunden bin ich geheilt. Wenn ich einmal im Himmel bin, habe ich keine krumme Nase, keine abstehenden Ohren, alle meine Zähne drin, die Blumen fallen alle raus, brauche kein Hörapparat. Meine Gelenke, da tanze ich, und mein Normalgewicht habe ich, mein Idealgewicht. Da habe ich alles, was ich dort brauche, wenn ich im Himmel bin. Und deshalb, hier kannst du viel beten. Es ist Gnade, wenn Gott dein Gebet erhört. Aber er muss es nicht. Weil, was hätte ich davon, wenn ich alle Zähne, meine dritten Zähne im Mund habe und nachher doch sterben muss? Weißt du, auch die ganzen Auferweckungen, die Lazarus da auferweckt hat. Auferweckung Lazarus und viele andere. Weißt du, wir denken immer, ah, wunderbar. Aber der Lazarus ist gestorben. Und manchmal ist es besser, die bleiben tot, die Leute. Ich werde nie vergessen, ich habe einen Fall gehabt in Stuttgart. Eine Totenauferweckung. Das ging mir zeitlang nach in meinem Gedanken. Hast doch nicht richtig gemacht. Weißt du, da war jemand, der lag 3 Tage im Koma, ist nicht aufgewacht. Und ich gehe dorthin, schwerer Autounfall, und so weiter, ich gehe hin, und denke, ich muss da rein, und gehe rein, und die Ärzte sagen, wir kriegen ihn nicht wach, und mit unserer Medizin, und sie werden ihn auch nicht wach kriegen. Ich habe gesagt, ich bin Prediger, Pfarrer, habe gesagt, und ich möchte wenigstens die letzte Ölung noch geben. Dann sagt er, gut, gehen Sie, also das nützt nicht. Und ich komme nur rein und lege die Hand rauf und sage, Emanuel, sagt Johannes, wie bist du reingekommen? Draußen sind 3 Männer, die warten auf dich, die haben dich nicht reingelassen in den weißen Kitteln. Wie bist du da reingekommen? Habe gesagt, ich bin reingekommen, um dich aufzuwecken. Der Emanuel ist aufgewacht, aber 15 Jahre später hat sich das Leben genommen. Hat sich unter Gleise geworfen, verstehst, hat Depressionen gehabt, kam mit dem Leben nicht zurecht. Deshalb frage ich mich manchmal, ist es richtig, etwas von Gott zu erbitten, wenn Gottes Zeit abgelaufen ist? Und nachher das Drama, die Tragödie mit der Familie und so weiter, weißt du, und dann ist er jetzt im Himmel, wo ist er jetzt? Die ganzen Fragen. Also Leute, es hat keinen Zweck, Gott zu überreden. Es hat keinen Zweck. Lass die Finger weg. Weißt du, Gottes Sache geht so weiter. Vielleicht wollte Gott ganz was anders. Und du hast es nicht kapiert. Und viele Christen kapieren das nicht. Die sagen, ja, wir müssen Wunder und Zeichen erleben. Nein, es ist nirgendwo geschrieben, dass du das unbedingt brauchst. Wenn Gott nicht mitmacht, dann hat er einen anderen Weg für uns. Oder für die Person. Und ich habe gedacht, oh, guck mal, lieber Gott, vergib mir, dass ich so eifrig war. Ich war noch voller Feuer. Und dachte, ich muss Toten auferwecken. Habe ich auch gemacht. Und hat es funktioniert. 15 Jahre gut gegangen, aber dann hat sich das Leben genommen. Und ich kenne so viele andere Fälle, könnt ihr euch Geschichten über Geschichten erzählen. Und nachher müssen wir ausbaden. Weißt du, Gott hat erhört das Gebet, aber du musst es nachher ausbaden. Dann musst du direkt die Zeche bezahlen, das Lehrgeld bezahlen. Hätte Gott nur den mitgenommen damals, dann wäre gar nicht mehr aufgewacht, wir hätten gesegnet und Gott abgegeben. Gut, aber Lebensverlängerung. Ich frage mich manchmal, ist die Lebensverlängerung wirklich Gottes Wille? Weißt du, da hängst du am Tropf, streckst Zunge raus, kriegst keine Luft, bist so ein Wrack. Lebensverlängerung. Die Ärzte können dich mit Medikamente und mit Vitamine vollspritzen. Das klappt. Da kannst du noch 3-4 Wochen oder ein halbes Jahr noch oder vielleicht ein ganzes Jahr im künstlichen Koma weitermachen. Aber ist das der Sinn des Lebens? Weißt du, wir sollen, wenn Gott uns ruft, wenn unsere Zeit abgelaufen ist, wir gehen zum Vater im Himmel. Wir haben dort eine Wohnung bereitet, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat. Und das hat er denen bereitet, die ihn lieben. Uns wartet doch das Beste. Also meine Frau und ich, wir haben eine Abmachung getroffen. Wir wollen keine lebensverlängernden Maßnahmen. Wenn die Zeit abgelaufen ist, wir werden sogar beten, lieber Gott, hol uns heim. Wir haben einander versprochen. Wir werden beten, wir wollen nicht siechen, wir wollen uns nicht quälen und so weiter. Und Gott kann das Gebet erhören, muss natürlich auch nicht. Vielleicht will er uns noch was lehren dabei. Das ist auch eine andere Sache. Was ich gelernt habe, ich bin jetzt beim Jakobus, arbeite in meiner Bibellektion, Bibellehre Jakobus. Und da heißt es, wenn ihr was unternehmt, ihr könnt alles unternehmen, aber ihr müsst immer sagen, so der Herr will und wir leben. Du kannst alles, aber will es der Gott? Und leben wir auch noch? Ist das für unser Programm eingeplant? So Gott will und wir leben. Gottes Sache geht weiter. Und selbst wenn du solche Fehler gemacht hast, Gottes Sache geht trotzdem weiter. Und wenn du sogar Gott umgestimmt hast, in welcher Form auch immer, Gottes Sache geht weiter. Also die Wirklichkeit wird kommen, der Tag X wird kommen, du wirst alles sehen und du wirst sehen, es war nicht umsonst. Auch das Schwierige war nicht umsonst. Auch jetzt, auch wenn du jetzt Gott umgestimmt hast und jetzt, dass es total ganz anders läuft, als du gedacht hast. Das dient dann zu deiner Heiligung. Oh, da wirst du noch schön massiert. Die Sache Gottes geht weiter. Und wo du erzählt hast auch von diesen Operationen, Krankheiten und wieder Operationen, wieder Krankheiten. Weißt du, Gott hat nicht aufgehört. Gott hat weitergemacht. Und wenn man denkt, jetzt habe ich es gelernt. Halleluja. Und jetzt gehen wir nach Hause. Und wir sind kaum zur Tür draußen, haben wir schon die nächste Lektion in der Tasche. Und das nächste Sache. So, weißt du, wir sollen heimgehen, alles gekostet, alles erfahren und dergleichen. Wir sind lebenssatt, kamen die Heiligen, die Patriarchen nach Hause. Gott lässt also in unserem Leben vieles zu. Er weiß, dass wir ein Heilige sind und deshalb er bereitet uns zu. Weißt du, die Heiligen, die haben gar nichts. Die stehen da vor Gott. Die haben in dieser Welt nichts. Also wenn du die Heiligengeschichten liest und die Heiligengeschichten studierst, die haben alles abgegeben, weitergegeben. Die waren nichts mehr. Darum waren sie auch Heilige. Und niemand soll auf dein Leben einreden und sagen, das bist du oder das bist du nicht. Gott weiß, was du bist und was du nicht bist. Und wir bestehen vor Gott und sonst von nirgendwo anders. Du brauchst eine ganz neue Identität vor Gott als Kind Gottes. Dein Leben ist eine Angelegenheit des Herrn. Und nicht deine, nicht meine, nicht derer. Dein Leben, mein Leben ist eine Angelegenheit Gottes. Und er ist der Töpfer. Er ist der Töpfer. Und er formt und er macht aus unserem Leben, was er will und nicht, was ich will. Und nicht, was die anderen wollen. Weißt du, Herr, mach unseren Pastor so und so. Vielleicht will der Herr den Pastor krumm machen. Was ist dann? Dass ihr einen krummen Pastor habt. Nein, Herr, mach ihn gerade. Wir sollen das Äußere vergessen. Weißt du, wir können Gott ich habe aufgehört, Gott Vorschriften zu machen. Ich habe schon so viel Lehrgeld bezahlt mit meinen Gebeten und mit meinem Glauben. Weißt du, Gott hört Gebet, aber es ist nicht immer das Allerbeste. Gott will das Superbeste uns geben. Dein Wille geschehe. Wie war's bei dir, Schwester? Ja. Wir haben gebetet, lieber Gott, lass den Finger dranbleiben. Ja. Und der Finger ist dran geblieben und jetzt muss doch weg. Wahrscheinlich. Ein Stück wenigstens. Verstehst du? Wir haben gebetet. Gott hat gezeigt, ich kann's. Aber du siehst, es ist trotzdem eine Qual. Und wir fragen Gott, wieso und warum? Wir verstehen nicht. Weißt du, Gottes Wege sind so, dass wir die Ohnmacht, unsere Ohnmacht kennen und dann seine Allmacht kennen, dass wir dann hören, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, in der Schwachheit. Und dann wirst du mit diesem Finger Gott loben und preisen. Herr, ich danke dir. Und weißt du was? Du kriegst im Himmel einen goldenen Finger. Im Himmel wird alles ersetzt. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, Howard Pittman, der hat ein Zeugnis gegeben, der war als Baptistenpastor mehrere Stunden tot im Jenseits drüben und hat herrliche Dinge gesehen und so weiter. Und dann kannte seine Brüder aus der Gemeinde, er war älterer Mann mit über 50, und dann kommt einer und sagt, eine Schwester, eine Amerikanerin, die also keine Sozialversicherung hat, Pastor, ich habe weiße Zähne, guck, so schöne weiße Zähne, zeig ihm die Zähne, der hat kein Gebiss gehabt, der konnte sich kein Gebiss leisten. Aber im Himmel hatte sie die dritten Zähne. Und dann kam ein anderer, der im Krieg ein Bein verloren hatte, aus seiner Gemeinde und schon heimgegangen war. Und sagt, Bruder, ich kann Fußball spielen. Schau meinen Fuß an. Und Gott, weißt du, was ich sagen will? Wenn du in der Ewigkeit bist, bist du total restauriert. Total renoviert. Total wiederhergestellt. Deshalb die Fortsetzung deiner Heiligung und Heilung ist alles für den Himmel reserviert. Da wirst du so glücklich sein und sagen, guck mal, alle Finger dran, alle Füße dran, der Kopf ist auch noch dran, das Herz ist am richtigen Fleck. Du wirst begeistert sein, was du vom Heiland alles erleben wirst. Lass uns aufstehen und lass uns wissen und sicher sein und sich vergewissern, die Sache ist dein Herr Jesus Christus, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen, was dein Leben auch immer betrifft und dein Leben auch immer macht. Das, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Das gebe ich dir schwarz auf weiß. Das kann ich sogar unterschreiben und dir einen Stempel draufdrücken. Es wird geschehen. Was Gott sich vorgenommen hat, das kannst du machen, was du willst. Wenn Gott dich nach Nineveh schickt, du wirst nach Nineveh gehen, selbst wenn du in die falsche Richtung gehst. Du wirst nach Nineveh kommen, auch wenn ein Walfisch kommt und so weiter. Gott wird dich dort immer hinbringen, wo er dich hinbringen will. Natürlich musst du da ein bisschen Opfer bringen dann und musst vielleicht Stress ertragen. Aber Gott wird dich hinbringen und du wirst ein Zeugnis sein und du wirst eine Geschichte sein. Sogar, ja, du wirst ein Heiliger sein, von Gott gebracht. Jona! Stell dir mal vor, der Mann ist Jona geworden, nur weil er Gott weggelaufen ist. Und vielleicht läufst du auch Gott weg, Tag und Nacht, bist beim Rennen ständig und Gott holt dich immer wieder ein. Und Gott hat genug Schäferhunde, um dich wieder dort zur Herde zurückzubringen. Gott kannst du nicht weglaufen. Aus seiner Schule kannst du nicht weglaufen. Er findet dich überall, wo du dich rumtreibst. Er wird dich überall finden. Weißt du, die Sache Gottes geht weiter. Und weil es deine Sache ist, wird sie nicht untergehen. Vater, ich danke dir, dass das, was du bei mir, bei uns allen hier angefangen hast, was du hier in Berlin angefangen hast, es wird weitergehen. Durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist und durch die Salbung und durch die Gnade Gottes, es wird weitergehen. Vater, ich danke dir und ich preise dich und ich rühme deinen großen Namen. Du hast die Fäden fest in der Hand, die Seile, die Zügel fest in der Hand, Herr Jesus, und dir ist nichts aus der Hand geglichen. Du hast die Dämonen vertrieben, du hast Kranke geheilt und du hast am dritten Tag das Werk vollendet. Und wir warten auf den dritten Tag. Halleluja, Halleluja. Der dritte Tag wird kommen. Bruder und Schwester, ich darf dir in Jesu Namen sagen, der dritte Tag ist auch in deinem Leben schon einprogrammiert und schon eingegeben. Dieser Tag der Vollendung, es wird alles vollendet werden. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Gott segne uns. Lass uns noch ein